Ohne die mutigen Bürgerinnen und Bürger der DDR 1989, die die friedliche Revolution angestoßen hatten, wäre die jahrzehntelange deutsche Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich damals nicht so schnell überwunden worden. Doch gerade im Osten ist bei manchen aus Euphorie Ernüchterung geworden, als die von Einheitskanzler Kohl versprochenen blühenden Landschaften nach der schnell vollzogenen Währungsunion in der Realität gar nicht mehr so farbenprächtig waren. Aktuell sind unter den 500 größten deutschen Unternehmen nur 16 aus den 5 neuen Bundesländern. Dennoch, im Laufe der vergangenen 3 Jahrzehnte hat sich doch sehr vieles zum Guten gewandelt. Und die meisten Menschen blicken wohl trotz Corona- und Klimakrise optimistisch in die Zukunft. Traditionell werden die offiziellen Einheitsfeierlichkeiten von dem Bundesland ausgerichtet, das gerade den Vorsitz im Bundesrat hat. In diesem Jahr ist das Brandenburg. Und unser Landeskorrespondent Christoph Richter ist vor Ort in Potsdam. Hallo, Herr Richter.
Hallo.
Der Festtag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Was war die Kernbotschaft?
Er begann um 10 Uhr, also in der Kirche in St. Peter und Paul in der Potsdamer Innenstadt. Und der Erzbischof Heiner Koch hat zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung daran erinnert, dass das Leben nur miteinander funktioniert, in einem gemeinschaftlichen Wir. Wie er sagt, die deutsche Einheit bedeutet auch so der deutliche Warnruf, dass die Gesellschaft wieder stärker für die Demokratie eintreten müsse. Es gehe darum, so sagte Koch, Minderheiten ernst zu nehmen und Brücken zu bauen. Ähnlich formuliert es dann auch Christian Stäblein. Er ist der Landesbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Er appelliert, trotz aller Einheitsdiskussion nicht zu vergessen, dass wir in Freiheit und Wohlstand leben. Und von diesem Wohlstand, um es mal etwas salopp zu formulieren, gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise, von diesem Wohlstand sollte man auch etwas abgeben.
Zurzeit läuft der Festakt, der hat gerade angefangen, der ist Corona-bedingt viel kleiner ausgefallen als ursprünglich geplant. Reden werden der Bundespräsident Steinmeier und der Bundesratspräsident Woidke. Kann man trotzdem schon sagen, was der Tenor der Ansprachen sein wird?
Naja, es geht darum sozusagen, dass die Einheit gelungen ist und dass man sagen kann, trotz aller Differenzen haben wir es hier mit einer Erfolgsgeschichte zu tun. Gerade spricht auch der Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Bundesratspräsident. Durch den Festakt führt die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos. Begonnen hat der ganze Festakt auch mit einem Song, den sie auch selbst aufgeführt hat. Startschuss heißt der. Und dann führt auch noch der Moderator und die sogenannte neue Potsdamer Eminenz, Günther Jauch, durch das Programm. Er wird ein Gespräch mit 3 Menschen aus 3 Generationen führen, mit der heute 90-jährigen früheren Bundesfamilienministerin Ursula Lehr, dem 60-jährigen Mitbegründer der Band Keimzeit Norbert Leisegang und der 30-jährigen Ronja Büchner aus Leipzig. Sie gilt als das erste gesamtdeutsche Baby 1990. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Filmorchester Babelsberg. Roland Kaiser wird auftreten. Es gibt Elektropop von mir und Mark Forster.
Potsdam wollte eigentlich mit einem großen Bürgerfest feiern. Für hunderttausende Besucher hatte man geplant. Corona hat das alles über den Haufen geworfen. Wie sieht das heute in der Stadt aus? Gibt es irgend sowas wie ein Ersatzprogramm?
Naja, in Potsdam wird ja schon seit 30 Tagen gefeiert mit einer sogenannten Einheitsexpo. In der Stadt verteilt gibt es also gläserne Länderpavillons. Die Verfassungsorgane präsentieren sich. An verschiedenen Stellen der Stadt stehen Geschichtsschaukästen, Videowürfel, die Fernsehschnipsel der Zeit von 1989-90 zeigen. Musste man eben, wie Sie es schon sagten, aus Corona-Gründen so machen. Und es gibt 2 interessante Ausstellungen meines Erachtens mit zeitgenössischer Kunst zur Perspektive 30 Jahre deutsche Einheit. In der Wöhler Schönigen im frühen Grenzstreifen an der Glienicker Brücke geht es um das Thema Versammlungsfreiheit, nicht nur ein beiläufiger Kommentar zu den Feierlichkeiten. Man will auch über die Fragilität der Demokratie anhand des Artikel 8 des Grundgesetzes aufmerksam machen. Und in einem Kunstraum, im Kunstraum Potsdam geht man das etwas kleiner an. Man sucht die kleinen Differenzierungen, nicht das alles übermalende Wir. Daher auch der Titel Ihr, Sentimentalitäten in Deutschland. Künstler aus Ost und West, Jung und Alt, versuchen da einen Blick auf 30 Jahre Einheit, eben ohne die große Erzählung zu bedienen.
Dieter Dombrowski, der Vorsitzende der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, der sagt, dass bei den Feierlichkeiten die hunderttausende Opfer der SED-Diktatur überhaupt gar nicht vorkommen. Hat er recht damit?
Naja, man muss es so sagen. Also die Einheitsexpo in Potsdam, also dieses analoge Festprogramm, von dem ich gerade gesprochen habe, ähnelt doch schon ein bisschen einer deutschen Geschichts- und Reisemesse. Auch das hätte man in Corona-Zeiten anders, diskursiver, ja kontroverser machen sollen, ja müssen. Was fehlt, sind eben breit angelegte Streitgespräche über die Perspektiven auf die Wiedervereinigung. Zur Erinnerung, es gibt auf der einen Seite eben die SED-Opfer, auf der anderen Seite gibt es eben die Menschen, die immer noch Fremdheitserfahrung haben. Man fühlt sich von der Transition der deutschen Einheit gestresst, Stichwort Verlust der Arbeitsplätze. Darüber muss man reden. Diese beiden Seiten müssten auch ins Gespräch kommen. Sonntagsreden reichen da meines Erachtens nicht aus. Man hätte über Lösungsansätze auf breiter Basis reden müssen, diskursiv sich streiten müssen. Deutlich konturierter hätte man das herausarbeiten müssen. Und das geht meines Erachtens auch in hybriden Form, also analog digital. Aber meines Erachtens hat man das verpasst.
In Potsdam wird gefeiert, 30 Jahre deutsche Einheit. Das war unser Korrespondent aus Brandenburg, Christoph Richter. Besten Dank für das Gespräch. So ein Feiertag mit Pomp und Pathos und Glanz und Gloria ist längst nicht jedermanns Sache. Der Historiker Tilman Bendikowski, Jahrgang 1965, geboren in Niedersachsen, der möchte den Tag der deutschen Einheit am liebsten ganz abschaffen. Hallo, Herr Bendikowski.
Ich grüße Sie, Herr Jedeke.
Sind Sie nicht auch glücklich darüber, dass die Einheit der deutschen Nation wiederhergestellt worden ist?
Doch, ich finde dieses historische Ereignis 89-90 quasi von Berufswegen als Historiker selbstverständlich als Glücksfall für die ansonsten nicht besonders mit Glücksfällen gesegnete deutsche Nationalgeschichte. Und ich habe mich damals an der Einheit erfreut und ich kann mich auch heute daran erfreuen. Das ist für mich nicht der Punkt, aber es gibt sagen, an der Vorstellung vom Wesen der deutschen Einheit so viele andere Aspekte, dass ich gesagt habe, Leute, lasst uns jetzt mal gut sein mit der Einheitsfeierlichkeit und nehmen wir wirklich wichtigere Dinge in den Blick. Die Einheit als nationalstaatliche Konzeption ist gar nicht so wichtig, wie wir immer sozusagen behaupten. Und vielleicht ist sie immer auch Teil des Problems gewesen und nicht der Lösung.
Wenn man den Akzent jetzt ein bisschen verschiebt, läuft man dann nicht Gefahr, dass man eben doch jetzt an diesem Zeitpunkt das außen vor lässt, die Helden der friedlichen Revolution, und dass eben doch die Menschen unter den Tisch fallen, die Unrecht erlitten haben in der SED-Diktatur?
Das sehe ich nicht so. Ich habe das auch eben in Ihrem Beitrag sehr genau nochmal verfolgt. Wo sind die Opfer des SED-Regimes? Das ist eine wichtige Frage. Man kann, und da hat Ihr Korrespondent ja völlig recht gehabt, man hätte natürlich auch so einen Tag feiern können und die Opfer sozusagen mit einbeziehen und nicht vergessen. Ich möchte nicht den Blick von der Einheit wegnehmen, um sozusagen die Opfer der SED-Diktatur sozusagen in Vergessenheit geraten zu lassen. Nein, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte den Blick vielmehr weiten auf das, was eine deutsche Vielfalt ist. Und ich bin ja Historiker, ich argumentiere also historisch. Also ich gedenke in diesem Jahr 150 Jahre deutsche Einheit durch die Reichsgründung 1870-71. Ich möchte den Blick weiten auf die Vielfalt Deutschlands. Und das ist ja gerade jetzt in diesen Tagen, in Zeiten der Corona-Pandemie, eine völlig aktuelle Frage, nämlich die Frage nach dem Segen des deutschen Föderalismus. Und die Vielgestaltigkeit ist vielleicht des Glückes Unterpfand und weniger die Einheit.
Sie möchten stattdessen also einen Tag der europäischen Vielfalt. Glauben Sie, dass Sie damit in Europa auf viel Gegenliebe stoßen würden?
Ja, ist die Frage, was ist sinnvoll und wofür bekommt man Applaus? Nicht? Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich habe ja auch nichts gegen die Einheit. Ich finde das mit der Einheit im Prinzip eine prima Sache. Nur ich weiß eben, historisch ist es so, dass dieser Einheitsgedanke auch immer durchaus aggressive Züge trug, vielleicht sogar immer noch trägt, müssten wir mal überlegen, sowohl nach innen wie nach außen. Alle, die gegen damals die Form der Einheit und heute diese Form der Einheit sind sozusagen als Gegner der Nation oder der Einheit oder was auch immer verdächtig. Und da würde ich gerne einen Akzent setzen. Also sowas wie einen Tag der deutschen Vielfalt fände ich toll. Aber um jetzt gerade in Zeiten, wo die Leute wieder mit Kaiserfahnen rumlaufen, das auch nochmal deutlich zu sagen, Herr Jedeke, der Bezugsrahmen Nation als Handlungsrahmen des Politischen sozusagen, der ist doch im Prinzip, stirbt er doch ab. Ich meine, die nächste Generation, auch eigentlich auch noch unsere, muss ja europäisch denken, im Grunde genommen global in Pandemiezeiten und angesichts der globalen Klimakatastrophe. Deshalb verliert die Nation zunehmend an Bedeutung. Und deshalb habe ich gesagt, dann nicht gleich Tag der deutschen Vielfalt, sondern lasst uns wirklich Tag der europäischen Vielfalt nehmen. Es sind viele Ähnlichkeiten zwischen der europäischen und dem deutschen Einigungsprozess.
Aber erlebt der Nationalstaat nicht gerade wieder eine Renaissance in Europa, gerade auch, weil viele Menschen in Europa sehen, dass die EU einfach viel zu schwach ist. Die ist zu bürokratisch, die ist zu langsam, die ist zu zaudernd.
Das sind ja alles Vorurteile erstmal. Also entschuldigen Sie, dass ich da unterbreche, aber ich meine, es lässt sich ja leicht sagen, ach, ich weiß nicht, Europa funktioniert nicht richtig, ist nicht schlagkräftig. Das kann man über den Bundestag sagen, das kann man über den Bundesrat sagen, das kann man über die Demokratie sagen, das kann man über einzelne Politiker sagen. Das kann man natürlich machen und sagen, die Hände in den Schoß legen und jammern zusammensinken. Das kann man natürlich tun. Man kann auch sagen, und da ist der Historiker natürlich sagen, von Berufs wegen optimistischer, nicht schlecht, was ihr da in den letzten Jahrzehnten erreicht habt in Europa. Und Europa ist in vielen Belangen ein funktionierendes politisches System. Selbstverständlich nicht in allen. Und natürlich gibt es noch Schwächen. Und natürlich muss da noch entwickelt werden. Und da muss Dynamik rein. Aber das können wir ja tun. Aber wir können nicht sagen, ach, das lohnt alles gar nicht. Ich will meinen guten alten Nationalstaat zurück. Ach, und zu Hause ist doch so schön. Und wieder Deutschland, Deutschland über alles und eine Fahne und mehr Symbole. Und dann wird alles wieder gut. Ist ja Quatsch. Wir müssen quasi nach Europa. Und statt zu jammern, gilt es anzufassen und zu gestalten.
Ich meine das ja auch nicht nur auf Deutschland bezogen, man sieht ja sonst auch in Europa, wenn man zum Beispiel nach Großbritannien guckt, dass man sich eher von der europäischen Idee verabschiedet und wieder stärker auf den Nationalstaat setzt dort, ohne das jetzt werten zu wollen. Denken Sie, dass man mit so einem Tag der europäischen Vielfalt und mit den bunten Elementen, die man aus Deutschland beisteuern könnte, langfristig den europäischen Gedanken stärken könnte?
Ja. Ich bin mir ganz sicher und wir schauen auch bei allem Respekt auf die Briten sozusagen, da ja auch auf eine Sackgasse. Ne? Also das ist sozusagen, dieser nationale Weg ist eine politische Sackgasse und die kommenden Generationen, die sozusagen besser Englisch als sozusagen Deutsch sprechen, ein bisschen überspitzt sozusagen, die fühlen sich als Europäer und die Rückschläge, die wir derzeit sehen und erleben müssen und die wirklich nicht schön sind, die machen mich da nicht unruhig. Und diese Einheit, die da kommt, und das meine ich dann eben doch von der deutschen Einheit lernen, vor 30 Jahren, vor 150 Jahren, sagen, diese Einheit muss immer vielgestaltig sein. Ja, also wie in Corona-Zeiten, weiß nicht, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt bei den Maskengegnern vielleicht besser weiß, ob er ein Bußgeld verhängt, als der in Baden-Württemberg oder der in Schleswig-Holstein, dann ist es vielleicht auch in Europa so, dass vielleicht die Malteser an diesem Punkt und Zypern am nächsten Punkt und die Litauer am dritten Punkt sozusagen vielleicht besser wissen, was vor Ort am besten ist. Und diese Vielgestaltigkeit nicht nur zu ertragen, also zu tolerieren, aha, gut, meinetwegen, sondern sie auch als Gewinn zu empfinden. Das ist ja auch ein Lernprozess. Es ist großartig, dass Deutschland so vielfältig ist und es ist toll, dass Europa so vielgestaltig ist und es ist Teil des Erfolges und nicht Teil des Hindernisses.
Aber kommt man denn mit diesem vielfältigen Föderalismus, mit diesem bunten Flickenteppich, wie Sie ihn auch genannt haben, auf einen grünen Zweig, wenn es darum geht, tatsächlich dann auch politisch zu handeln?
Ja, selbstverständlich. Also erstmal war Deutschland, jetzt mache ich den Historiker, ne? Also Deutschland war bis 1870, 71 auch sozusagen in einzelnen Territorien. Es gab Zollvereine, es gab Handelsverträge und es gab florierenden Handel, funktionierende Politik. Es ist ja nicht so, als ob das gar nie funktioniert hat. Und ich möchte nochmal auf die Corona-Pandemie kommen. Eigentlich zeigt sich doch in Deutschland in den vergangenen Monaten, wie gut dieser Föderalismus funktioniert. Und dass wir auf Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vertrauen, dass wir Landräten und Bürgermeistern die Verantwortung auch zutrauen, die sie auch übernehmen vor Ort. Also dort, wo gehandelt werden muss, kann Verantwortung übernommen werden. Das ist sozusagen die hohe Schule des Föderalismus und das funktioniert. Also Corona hat doch gezeigt, dass nicht Berlin sozusagen bis nach Wangerooge und Usedom durchregieren muss, sondern dass Berlin da steuern kann, was die Bundeskanzlerin macht. Und gerade an diesem Punkt zeigt sich, das funktioniert sehr gut. Es gibt keinen nationalen Notstand, weil wir nicht durchregieren können in jedes Bundesland.
30 Jahre deutsche Einheit, der Historiker Tilman Bendikowski war das, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Im Mai ist bei Bertelsmann sein Buch 1870, 1871, der Mythos von der deutschen Einheit, erschienen. Herr Bendikowski, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, einen schönen Tag.
Gleichfalls. In 4 Wochen soll in den USA ein neuer Präsident gewählt werden. Nach dem ersten Fernsehduell zwischen Herausforderer Joe Biden und Amtsinhaber Trump war der Wahlkampf richtig heiß gelaufen. Doch jetzt ist der ganze Zirkus erstmal abrupt zum Stehen gekommen. Der an Covid-19 erkrankte Donald Trump hat sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Aus Washington berichtet Sebastian Hesse.
Offenbar hat Trump seit Freitagmorgen Fieber. Zudem soll er an Husten und Verstopfung leiden.